Ja, ich bin Hans, ich studiere Ethnologie und Geschichte. Ich werde hier im Anschluss dann die Diskussion so ein bisschen versuchen zu moderieren und stelle jetzt unseren heutigen Referenten kurz vor, Philipp Greif, zum Thema, was ist kritisch an der kritischen Männlichkeitsforschung. Passend zum Jingle würde ich noch kurz auf Pierre Bourdieu hinweisen, der bereits 1997 schrieb, in seinem Aufsatz über die männliche Herrschaft, dass die Skepsis feministischer Autorinnen, die er zu seiner Zeit halt wahrnahm, männlichen Autoren gegenüber in der Geschlechterforschung durchaus begründet sei, liefen diese doch Gefahr, Vorteile und Stereotype als Erkenntnisse auszugeben, die selbst ursächlich für die Hervorbringung und Legitimation geschlechtsbezogener Ungleichheiten sind. Bourdieu betont in seiner Monographie von 2005 allerdings zugleich, dass das Bemühen um die Befreiung von Frauen von der Herrschaft ohne das Bemühen um die Befreiung der Männer von denselben Strukturen nicht erfolgreich sein kann. Und so begeben wir uns auch sicherlich ein wenig unter diesem Gesichtspunkt in das noch recht junge Feld der Männlichkeits- bzw. Männlichkeitenforschung, das im Sinne Bourdieus also auch ein Teil feministischer Erkenntnisbildung und Aktivismen bilden sollte, indem der Blick sozusagen beiderseits auf Dominierende und Dominante innerhalb des Herrschaftssystems gerichtet wird. Genau, da freue ich mich, Philipp Greif begrüßen zu dürfen. Er studierte Politikwissenschaft, Soziologie, Friedens- und Konfliktforschung an der Philipps-Universität in Marburg und der Universidad de Buenos Aires, ist Mitglied und Lehrkraft im Institut für Politikwissenschaft und dem Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung an der Philipps-Universität in Marburg und leitet auch Workshops zur kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit und verinnerlichten, vergeschlechtlichten Herrschaftsverhältnissen. Momentan promoviert Philipp Greif im Fach Soziologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München zu Männlichkeitskonstruktionen im Kontext urbaner Jugendaufstände in Frankreich. Und mit dieser kurzen Einleitung gebe ich auch gleich ab und freue mich auf den Vortrag.
Ja, vielen Dank für deine Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Ich bin total geflasht. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Wien auf so einer Konferenz. Das war zwar international, aber nicht halbwegs so toll organisiert und detailreich und liebevoll gestaltet wie hier. Ich bin ziemlich beeindruckt. Was ist kritisch an der kritischen Männlichkeitsforschung? Dieser Frage würde ich mich mit euch heute Abend gerne annähern. Und um das zu tun, kommen wir nicht so ganz drum rum, uns zu fragen, was ist denn kritische Männlichkeitsforschung? Ich würde zunächst kurz auf die Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung, also ich verstehe das erstmal immer in Anführungszeichen, ich sage das nicht immer dazu. Also ich würde zunächst auf die Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung eingehen, im ersten Schritt. Im zweiten kurz die Hauptansätze, Theorien und Konzepte vorstellen. Da würde ich mich beschränken auf das Konzept hegemonialer Männlichkeit und den männlichen Habitus von Pierre Bourdieu, was eben ja schon so ein bisschen anklang in der Moderation. Und dann würde ich mich konzentrieren auf die Kritik, feministische Kritik und die aktuelle Schlagseite des Diskurses. Das wäre im Wesentlichen der Vortrag. Im Anschluss würde ich dann an die Diskussion vielleicht nochmal auf die konzeptionellen Reflexionen und Erweiterungen eingehen. Das Ganze wird zwangsläufig unvollständig bleiben aufgrund der Zeit. Ich habe mir so ein bisschen als roten Faden rausgesucht für den Vortrag das Verhältnis von Männlichkeitsforschung und feministischer Frauen- und Geschlechterforschung. Ja? Wenn jemand sozusagen das Bedürfnis hat, während ich hier was erzähle, irgendwie zu sagen und oder vielleicht auch rabiat zu intervenieren, dann macht das gerne. Ich würde es eurer Einschätzung überlassen, ob das angemessen ist. Das bringt mich dann wahrscheinlich aus dem Konzept, aber da komme ich dann hoffentlich mit zurecht. Ach so, und was ich auch noch sagen wollte, also dieser Vortrag basiert zum einen auf einem Seminar, was ich am Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung an der Universität Marburg im Sommersemester 2012 gegeben habe. Und die Studis, die da drin saßen, haben maßgeblichen Anteil an diesen kritischen Gedanken dazu. Das wollte ich nochmal sozusagen raussenden. Gut, also jetzt erstmal zur Entstehung und Entwicklung kritischer Männlichkeitsforschung. In den 1970er Jahren führte eine feministische Kritik am Mann in Anführungszeichen zu einer zunehmenden Diskursivierung von Männlichkeit als ein Reflexivwerden von Selbstverständlichkeiten. In der Folgezeit wandelt sich das Blickfeld der Frauenforschung. Es geht nicht mehr nur oder vorwiegend um die Frau in Anführungszeichen, sondern um die Verhältnisse der Geschlechter. Das ist also der Wandel von der feministischen Frauen hin zur feministischen Frauen- und Geschlechterforschung. Während der 1990er Jahre wird der geschärfte Blick auf Männer und Männlichkeit zunehmend selbstverständlich und feministische Forschung über Männer und Männlichkeit und feministische Theorien von Mann und Männlichkeiten entstehen. Innerhalb dieses geschlechterpolitischen Diskurses der 1980er Jahre entwickeln sich anknüpfend an feministische Kritik und Theoriebildung die Critical Men's Studies als Bestandteil einer interdisziplinären kritischen Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Und das wurde zunehmend und überwiegend tatsächlich von Männern praktiziert. Die einzelnen Strömungen dieser Critical Men's Studies unterschieden sich maßgeblich in ihrem jeweiligen Verhältnis zum Feminismus und zur Annahme einer grundsätzlichen Andersartigkeit von Männern und Frauen, also sozusagen der Gleichheits- oder Differenzfeminismus. Zunächst blieb dabei für viele Feministinnen die Frage offen, ob und wenn ja, wie Männer als denkbare Bündnispartner im Kampf gegen das Patriarchat sein könnten. Die expliziten Aufgaben und Ansprüche dieser Critical Men's Studies waren die Entwicklung einer Kritik am männlichen Handeln, eine Kritik am gegenwärtigen Ist-Zustand der Lebensverhältnisse und der Lebensbedingungen von Männern, als auch die gesellschaftlich vorherrschenden Männlichkeitsnormen, Vorstellungen und Erwartungen sichtbar zu machen und neue Wege zu finden. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre gerät diese Perspektive einer kritischen Männerforschung, in der überwiegend Männer über Männer und Männlichkeit forschen sollten, zunehmend in die Defensive. Aus Perspektive feministischer Frauenforschung erzeugt die neuerliche Exklusion von Frauen trotz aller antisexistischen Willensbekundungen massive Kritik. Diese Kritik bringt Constanze Engelfried in ihrem Buch Männlichkeiten, die Öffnung des feministischen Blicks auf den Mann von 1997 treffend zum Ausdruck. Kritische Männerforschung steht vor dem Problem, einer männlichen Theorie eine männliche kritische Theorie entgegenzusetzen und formuliert gleichzeitig das Interesse, sich von feministischen Erkenntnissen abzusetzen. Neben einer spannungsgeladenen Beziehung zu traditionellen Wissenschaftskonzepten und deren männlichen und weiblichen Vertretern befindet sich kritische Männerforschung auch in einer zwiespältigen Auseinandersetzung mit der feministischen Frauenforschung. Ich würde jetzt gerne mit Silka Scholz ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Sie fasst die überwiegend soziologischen Arbeiten kritischer Männlichkeitsforschung im deutschsprachigen Raum in drei Kategorien zusammen. Zum einen sind das Ansätze, denen es um eine Neubestimmung von hegemonialer Männlichkeit in heutigen Gesellschaften geht. Zum anderen sind es Ansätze, denen es um eine allgemeine Integration der Kategorie Geschlecht respektive Männlichkeit in die Analyseperspektiven verschiedener Disziplinen geht. Und die dritte Kategorie analysiert Männlichkeiten in Bezug auf das Geschlechterverhältnis und streben dabei eine grundlegende Revision soziologischer Theorien an. Soweit erstmal zur Entwicklung und Entstehung. Ja, ich würde, wenn es jetzt bis hierhin keine Fragen gibt oder Widersprüche oder irgendwas dazwischen, würde ich zu den theoretischen Ansätzen und den Konzepten kommen. Okay, dann würde ich jetzt zunächst mal auf das Konzept der hegemonalen Männlichkeit von Rare und Cornell eingehen. Der Beforschung von Männlichkeiten auf zentrale Weise zugrunde liegt das von Cornell Mitte der 80er Jahre entwickelte und im deutschsprachigen Raum von Beginn an breit rezipierte Konzept der hegemonalen Männlichkeit. Im Gegensatz zu der vormals prominenten Geschlechtsrollentheorie betont das Konzept besonders die gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsrelationen in den Geschlechterverhältnissen und ihre geschichtlichen Entstehungsprozesse. Demnach wird hegemoniale Männlichkeit als institutionalisierte Praxis in den sozialen Feldern konstruiert, in denen historisch variabel und von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich die zentralen Machtkämpfe ausgetragen und gesellschaftliche Einflusszonen festgelegt werden. Ich habe jetzt mal so drei Definitionen auf eine Folie gepackt, die würde ich sozusagen begleitend jetzt mal sozusagen auflegen. Genau. Zwei würde ich noch mal kurz vorlesen, also von Cornell im Original. The hegemonic masculinity means the configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to the problem of legitimacy of patriarchy, which guarantees the dominant position of men and the subordination of women. Und in der deutschsprachigen Ausgabe, hegemonale Männlichkeit ist kein starr über Zeit und Raum unveränderlicher Charakter. Es ist vielmehr jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt. Eine Position allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann. Bis heute stellt das Konzept hegemonaler Männlichkeit die maßgebliche Leitkategorie kritischer Männlichkeitsforschung dar, im Zuge derer die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Männlichkeiten in ein vereinfachendes Modell hierarchischer Prägung eingeordnet werden, an deren Spitze die hegemoniale Männlichkeit steht. Kennt jemand das Konzept hegemonaler Männlichkeit? Okay, soll ich da noch mal kurz was zu sagen, was man sich darunter vorstellt? Okay, also das, was dieses Konzept so attraktiv gemacht hat und auch noch macht, ist sozusagen zunächst mal die Erkenntnis, dass Männer nicht alle gleich sind und dass es davon ausgehend auch verschiedene sozial konstruierte Männlichkeiten gibt. Ja? Diese verschiedenen Männlichkeiten stehen zueinander in einem hierarchischen Verhältnis. Also die können nicht alle gleich sein, sondern sind sozusagen in einer bestimmten Wertigkeit zueinander angebracht. An der Spitze die sogenannte hegemoniale Männlichkeit. Dann unterscheidet Cornell davon noch die komplizenhafte Männlichkeit, die sozusagen nicht an der ersten Reihe im Kampf sozusagen für die Männerherrschaft steht, sondern die davon halt profitieren, weil sie halt in Anführungszeichen Männer sind. Des Weiteren unterscheidet sie marginalisierte Männlichkeiten, die aufgrund anderer Kategorien wie Ableism oder Ethnizität sozusagen nicht diesem hegemonialen Ideal nahe kommen können, und die untergeordnete Männlichkeit, die aufgrund von Homosexualität beispielsweise disqualifiziert ist. Ja? Also es gibt verschiedene Männlichkeiten, die stehen zueinander in einem hierarchischen Verhältnis. Das zum einen, was dieses Konzept weiterhin sehr sozusagen prominent gemacht hat, war die doppelte Distinktions- und Dominanzlogik. Das klingt so aber das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar heißt das, in der heterosozialen Dimension sind Frauen in Anführungszeichen ausgeschlossen. Die können sozusagen nicht mitmachen im Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Männern und auch Männlichkeiten. In der homosozialen Dimension, die begreift sozusagen dieses Feld, in dem verschiedene Männlichkeiten zueinander angeordnet sind, in dem Männer konkret auch agieren. Ja? Also das ist die Unterscheidung. Frauen auf gut Deutsch sind sozusagen raus. Also dieses Konzept war und ist sehr prominent. Und ich sehe dieses Konzept, also ich finde das hilfreich, aber ich sehe es auch sehr kritisch. Ich würde da erstmal ein Semikolon setzen und weiter zu Pierre Bourdieu gehen, der in der Moderation ja schon erwähnt wurde. Bourdieu hat 1997 dieses Buch rausgebracht, Die männliche Herrschaft, was du auch erwähnt hast. Darin hat er anlehnend an sein Habituskonzept den vergeschlechtlichten oder den männlichen Habitus entwickelt. Bourdieu hat einen Großteil seiner Forschung in den 60er Jahren in Algerien gemacht, als Frankreich da noch sozusagen Kolonialmacht war, und hat daraus auch seine ganze Sozialtheorie letztlich abgeleitet, oder einen Großteil seiner Sozialtheorie, unter anderem den männlichen Habitus. So. Das heißt, ist das Habitus-Konzept euch bekannt, oder soll ich dazu auch nochmal zwei Sätze sagen?
Ja.
So, okay. Also, ich habe hier extra so ein Zitat rausgesucht. Habitus meint ein System dauerhafter Dispositionen, ein Erzeugungsprinzip von Strategien, die es ermöglichen, unvorhergesehenen und fortwährend neuartigen Situationen entgegenzutreten. Akteure, die sich durch die Gemeinsamkeit einer Soziallage auszeichnen, tendieren dazu, soziale Situationen in ähnlicher Weise wahrzunehmen und ähnlich zu handeln, weil sie einen ihrer Soziallage korrespondierenden Habitus ausgebildet haben, der als Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix wirkend typische Muster der Problembewältigung generiert. Der Habitus fungiert als ein gesellschaftlicher Orientierungssinn. Da jeder Soziallage einen und nur einen Habitus eignet, bedeutet die durch ihn ermöglichte soziale Orientierung immer auch soziale Differenzierung. Der vergeschlechtlichte Habitus ist sozusagen, also wird sozusagen verinnerlicht in dem Moment, wo Mensch geboren wird. Also es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, und dann fängt sozusagen die ganze Sozialisationsmaschinerie an. Und der Habitus ist eben dieser Orientierungssinn, der sozusagen bis in die Körper hineinwirkt. Ja? Genau. Und Bourdieu hat eben diesen männlichen Habitus artikuliert, und ähnlich wie bei Cornell, also er hat einen sehr starken Fokus auf die Prozesshaftigkeit, auf die Inkorporierung von Geschlecht als soziale Praxis gelegt, und hat sozusagen auch die ernsten Spiele des Wettbewerbs in dem Zusammenhang angeführt. Das heißt, die Männer konkurrieren untereinander, um sozusagen den Stärksten und Tollsten und was weiß ich irgendwie herauszufinden. Und die Frauen sind ebenfalls ausgeschlossen davon. Die Frauen beschreibt Bourdieu im Original als die schmeichelnden Spiegel der Männer. Also die Männer konkurrieren untereinander und die Frauen gucken sozusagen zu und sind sozusagen auch so eine Art Fetisch, ja. Also das ist ganz verkürzt, was Bourdieu da artikuliert hat. Und wir sehen hier die Parallele zu Cornell. Also in beiden Ansätzen sind Frauen von vornherein sozusagen ausgeschlossen. Es gibt, also Frauen sind raus. Frauen machen nicht irgendwie nicht mit, die können nicht, weil sie sozusagen können keine Männlichkeit generieren. So. Das sind die zwei Hauptkonzepte, die besonders im deutschsprachigen Raum sehr stark rezipiert werden. Und es klang ja gerade schon so ein bisschen an, die sich auch einer ausgeprägten feministischen Kritik gegenüber sehen. Ich würde jetzt sozusagen die feministische Kritik nochmal aufgreifen und weiter ausarbeiten, wenn es bis hierhin keine Fragen gibt. Also, feministische Wissenschaftlerinnen sind dem anhaltenden Boom kritischer Männer- und Männlichkeitsforschung von Beginn an auch mit Skepsis begegnet. Die relativ neue Disziplin sah sich als männliche Wissenschaft trotz ihres bekundeten Selbstverständnisses einer notwendigerweise beschränkten Ergänzung feministischer Geschlechterforschung einem Generalverdacht ausgesetzt. Die Frage, ob bzw. auf welche Weise Männer in feministische Diskurse, die zunehmend erfolgreich das Ziel verfolgen, die Interessen von Frauen auf die Tagesordnung von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu setzen, mit einbezogen werden sollten, wirft bis heute komplexe politische Fragen auf. Bettina Mattes bringt diese Kritik auf den Punkt, wenn sie provokativ danach fragt, was und wem nützt es denn zu wissen, welche Männlichkeit hegemonial ist? Sie schiebt sozusagen auch direkt seine Antwort nach. Während Feministinnen jahrzehntelang dafür belächelt wurden, dass sie sich mit Opfern und marginalisierten Gruppen beschäftigen, suggeriert der Terminus hegemoniale Männlichkeit, hier werde harte Wissenschaft betrieben, die die wirklich wichtigen, weil Herrschaft betreffenden Fragen in den Blick nimmt. Und was ich am Anfang noch sagen wollte, was ich vergessen habe, ich bin natürlich auch Teil des Problems. Ne? Also ich stelle mich jetzt nicht hier vorne hin und kritisiere die anderen, sondern ich bin da mittendrin. So. Also wir sehen, das Verhältnis von Männern und Feminismus war, ist und bleibt notwendigerweise problematisch. Dabei scheint festzustehen, Männer können nur bedingt dazu beitragen, die durch den Feminismus aufgeworfenen Infragestellungen mit zu beantworten. Die besonders im deutschsprachigen Diskurs prominente Fokussierung auf hegemoniale Männlichkeit zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass sie entlang ihrer inhärenten Perspektive von oben dazu neigt, die symbolische Verknüpfung von Macht und Männlichkeit entgegen ihrer zunehmenden Erosion und ihren drohenden Zerfall zu erhalten. Ingrid Kurz-Scherf beobachtet dabei eine Tendenz zur Herauslösung der Männlichkeitsforschung aus ihrem Zusammenhang einer feministischen Herrschaftskritik und mit ihrem erkenntnistheoretischen Forschungsinteresse an einer umfassenden Demokratisierung nicht nur der Geschlechter, sondern der Lebensverhältnisse insgesamt. Männer- und Männlichkeitsforschung, so Kurz-Scherf, wird so zu einer Spezialdisziplin der Geschlechterforschung, die auch in dezidiert antifeministischer und mehr oder minder bewusst legitimatorischer Absicht hinsichtlich tradierter Geschlechterstereotypen und Hierarchien betrieben werden kann und betrieben wird. Und ich nehme an, der Andreas Kemper hat in seinem Vortrag zum Maskulinismus dazu auch was gesagt. Weiß ich nicht, ob Anwesende da auch waren. Wenn die überwiegend männlichen Protagonisten besagter Disziplinen vor diesem Hintergrund zudem noch mehr oder weniger direkt eine Leitfunktion innerhalb feministischer Theoriebildung beanspruchen, mit der sie sich tendenziell nur selektiv und unzureichend auseinandergesetzt haben, stellt sich tatsächlich die Frage, ob es sich bei Teilen kritischer Männlichkeitsforschung nicht mitunter um eine neue Spielart eines ausgesprochenen Androzentrismus handelt, welcher seit jeher als unausgesprochene Leitlinie von Wissenschaft und Politik fungierte. Droht kritische Männlichkeitsforschung durch ihren kanonischen Fokus auf hegemoniale Männlichkeit nun selbst ein Teil dessen zu werden, was sie sich zu ihrem Gegenstand gemacht hat? Dem schließt sich die grundlegende Frage an, ob bzw. auf welche Weise Männer vor dem Hintergrund ihrer eigenen männlichen Subjektivität, die eben immer auch einen Bestandteil dessen darstellt, was sie aus ihrer Forschungsperspektive als das andere zu betrachten versuchen, überhaupt in der Lage sind, über hegemoniale Männlichkeit als das andere theoretisch zu verfahren. Diese zur Selbstreflexion herausfordernden Fragen stellen im Besonderen für weiße, heterosexuelle, nicht behinderte Männer, die den überwiegenden Anteil der kritischen Männlichkeitsforscher ausmachen, eine begleitende Herausforderung dar. Eine kritische Männlichkeitsforschung kann das Risiko einer Duplizierung des im eigenen Feld, also in der Scientific Community, dominierenden Androzentrismus nur kontrollieren, wenn sie sich selbst in einem kritisch reflektierten Zusammenhang mit diesem begreift. Um ihrem Selbstverständnis einer beschränkten Ergänzung feministischer Geschlechterforschung gerecht werden zu können, muss sich kritische Männlichkeitsforschung und Männlichkeitsforscher an folgender Frage messen und messen lassen. Auf welche Weise und mit welchem strategischen Ziel spricht und forscht Mann über Männlichkeit? Jeff Hearn warnt davor, dass ein Fokus auf Männer bzw. Männlichkeit nur allzu leicht dazu führen kann, Männer und männliche Macht zu bestätigen. Und er betont die Notwendigkeit, Männer im Kontext dekonstruktiver kritischer Wissenschaft als vergeschlechtlichte Akteure sichtbar zu machen. Dies bezieht er zum einen auf die klassische Theoriearbeit, zugleich aber auch explizit auf die Praxen männlicher Theoretiker. Wenn Mann also mit einem kritischen Anspruch über Männlichkeit forscht, ist es immer auch notwendig, das eigene Verhältnis in Bezug auf die praktizierte Theoretisierung von Männern und Männlichkeit zu bestimmen. Unabdingbar für ein solches prozesshaftes Kritikverständnis ist erstens die beständige Selbstreflexivität des Forschenden, zweitens ein Selbstbewusstsein gegenüber der sozialen Position des Forschenden als auch der durch ihn beforschten Thematik, drittens die Berücksichtigung der sozialen Hintergründe des verwendeten Wissens sowie viertens die politische Emanzipation von Frauen und Männern als Ziel der Forschung. Letztlich gilt es entlang einer dekonstruktiven Theoretisierung von Männern und Männlichkeit zu vermeiden, selbige wieder im Diskurs zu positionieren. Die in diesem Diskurs eben weit verbreitete Perspektive von oben auf die symbolische Verknüpfung von Macht und hegemonaler Männlichkeit, der es im Wesentlichen um eine Neubestimmung von hegemonaler Männlichkeit in heutigen Gesellschaften geht, hat aber eben dies zur Folge und lässt in ihrer Perspektive für widerständiges Potenzial und Veränderung allenfalls wenig Raum. Nach Wedgwood und Cornell ist männliche Herrschaft nicht universell, sondern stellt ein dynamisches System dar, das über die Geschlechterbeziehung unter wechselnden Bedingungen ständig reproduziert und neu konstituiert wird, zu denen auch der Widerstand von untergeordneten Gruppen gehört. Hegemonie nach Antonio Gramsci ist weder statisch noch unveränderbar. Hegemonial ist das, was sich in einer historisch spezifischen Situation gegen konkurrierende Möglichkeiten durchsetzt. Es kann folglich herausgefordert und verändert werden. Die Infragestellung von und der Widerstand gegen männliche Herrschaft sind keine neuen Phänomene und genuin feministische Projekte. Feministische Forschung und Politik beschäftigen sich seit jeher mit marginalisierten und untergeordneten Gruppen. Was heute als feministisch-kritische Perspektive und darüber hinaus an konkreten emanzipatorischen gesellschaftlichen Veränderungen mitunter als selbstverständlich erscheint, ist dabei das Resultat langer und erbitterter sozialer Kämpfe und wurde dafür seitens des Mainstream lange Zeit nur belächelt und lächerlich gemacht. Was kann kritische Männlichkeitsforschung also in einem pro-feministischen Sinne leisten? Nach einer These der britischen Soziologin Lini Siegel sind es nicht ausschließlich Frauen, die die ständige Bedrohung des gesellschaftlich produzierten männlichen Macht- und Überlegenheitsideals darstellen, sondern auch und im Besonderen andere Männer. Zwar werden innerhalb kritischer Männlichkeitsforschung auch marginalisierte Gruppen und Männlichkeitskonstruktionen nicht-hegemonialer Gruppen empirisch beforscht, besonders der Forschungsstand im deutschsprachigen Raum zeichnet sich jedoch durch die Dominanz einer Perspektive von oben aus, die eine Neubestimmung von hegemonaler Männlichkeit als Zweck verfolgt. Hintergründe für diese Dominanz dieser Ansätze liegen mitunter in einer starken Orientierung an empirischer Forschung, die sich durch eine ausgeprägte Theorieferne auszeichnet. Silka Scholz verweist auf einen generellen Mangel an theoretischen Konzepten innerhalb der kritischen Männlichkeitsforschung und sieht darin einen wesentlichen Grund für die Popularität besagter Leitkategorie. Eine der wirkungsmächtigsten Ausprägungen hegemonaler Männlichkeit sind androzentrische Deutungsmuster sozialer Wirklichkeit, die die reale Dominanz von Männern in den modernen Gesellschaften diskursiv als Abwesenheit, Unsicherheit und Nicht-Existenz von Frauen inszenieren. Dies äußert sich nicht zuletzt in der verbreiteten Vorgehensweise, Männlichkeit zwar relational zur Weiblichkeit zu konzipieren, sozusagen als Antibild, jedoch empirisch nur biologische Männer und Männlichkeiten zu untersuchen. Und das hat eine quasi theoriesystematische Ausschließung von Frauen zur Folge. Dabei bestehen für eine kritische Männlichkeitsforschung gerade in Ansätzen, die den Anspruch verfolgen, Widerstandspotenzialien und Alternativen zu hegemonaler Männlichkeit in einem geschlechteremanzipatorischen Sinne zu erforschen, Möglichkeiten, ihrem expliziten Anspruch gerecht zu werden und einen wertvollen Beitrag zur feministischen Forschung zu leisten. Allerdings können solche Arbeiten, die Männlichkeit in Bezug auf das Geschlechterverhältnis analysieren und die dabei eine grundlegende Revision soziologischer Theorien anstreben, allenfalls als eine fundamentale Leerstelle innerhalb des aktuellen Forschungsstandes ausgemacht werden. Das wäre es erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht erschlagen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt miteinander in eine Diskussion kommen würden. Genau das nur als ganz unverbindliches Angebot.
Okay, danke erstmal, Philipp Greif, für den Vortrag.